Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Mit diesem Bibelvers aus Psalm 66 grüße ich Sie, liebe Gemeinde, hier in Schopfloch ganz herzlich zum Gottesdienst. Herzlichen Gruß an den Posaunenchor, der uns mit einem aufweckenden Stück schon begrüßt hat. Und das Musikteam grüße ich auch. Und besonders begrüße ich herzlich Herrn Gemeinschaftspastor David Ackermann von der Liebezeller Gemeinschaft hier in Schopfloch. Denn dieser Gottesdienst steht ja in der Reihe der Gottesdienste, die von der Kirchengemeinde und der Liebezeller Gemeinschaft gemeinsam gestaltet werden. Vor rund 5 Wochen sind Sie, lieber Herr Ackermann, hierher gezogen, nach Schopfloch, und die meisten werden dann vielleicht schon kennen, aber die, die ihn noch nicht kennen, und für uns alle wäre es einfach schön, wenn Sie sich noch mit ein paar Sätze vorstellen würden, kommen Sie einfach raus ans Mikrofon, ich hätte auch ein paar Fragen an Sie. So. Also, die erste Frage ist, verstanden Sie und schwätzen Sie Schwäbisch?
Aber natürlich. Ich komme aus Nürtingen, dort schwätzt man auch Schwäbisch. Allerdings muss ich sagen, dass in der Schule mir fast schon ein bisschen aberzogen wurde. Von daher, ich verstand's. Nehmt es mir aber nicht übel, wenn ich noch nicht so ganz Schwäbisch schwätze. Ich habe allerdings schon alte Freunde, die jetzt mal da waren, haben gemeint, die 5 Wochen hier haben mein Schwäbisch wieder ein bisschen zurückgebracht.
Das ist gut. Also, jetzt sind Sie ja nicht allein nach Schopfloch gekommen, sondern Sie haben aber mitgebracht, oder 2 haben Sie mitgebracht.
Genau, zu mir gehört noch meine Frau Annika und unser Sohn Eliam, der ist jetzt 1,5. Könnt mal kurz aufstehen da drinnen vielleicht. Oh. Genau, die beiden sind's. Ja.
Okay. Jetzt nur eine Frage zum Dienst. Was machen Sie schwerpunktmäßig in Schopfloch und Umgebung?
Also ich bin Gemeinschaftspastor mit Jugendauftrag hauptsächlich in Schopfloch und Iflingen und auch im ganzen Bezirk. Vor allem sind es die Jugendlichen ab dem Teenie-Alter in Schopfloch und Iflingen. Ich bin allerdings auch in der Schule, mache da eine Bibel-AG mit der 1. bis 4. Klasse, also mit denjenigen, die über den Mittag dort bleiben, sich angemeldet haben, und sonst im ganzen Bezirk Predigtdienste und was eben so anfällt alles.
Gut, wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen und einen guten Draht zu den Menschen. Ja? Und gute Zusammenarbeit. Jawohl. So, jetzt. Jetzt singen wir das erste Lied, 555, 1 bis 3, ein Licht geht uns auf.
Thank you.
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, lasst uns nun im Wechsel beten den Psalm 145, Nummer 756 im Gesangbuch. Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unerforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Lieber Vater im Himmel, du lädst uns ein unter dein Wort, denn du willst uns bei dir haben. Dafür danken wir dir. Du siehst, wo wir herkommen. Du weißt, was uns umtreibt, welche Gespräche wir noch im Ohr haben. Wir bitten dich, mach uns jetzt bereit, auf dich zu hören. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Jetzt singen wir ein neues Lied, und zwar das heißt, Jesus trägt dich. Singen wir mit Posaune und Musikteam.
lese aus Epheser 1. Dank und Fürbitte. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke, und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffnet euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist, außerdem welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welch überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind, so wie es der Macht und Stärke entspricht, mit dem er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er euch an Christus wirksam werden. Wir singen vom Lied 346 die Verse 1 bis 3.
Ich möchte den heutigen Predigttext zu Beginn vorlesen. Es ist ein Erzählungsbericht von einer ziemlich krassen Sache, aber sehr nüchtern geschrieben, wie ich finde. Ich fange einfach mal an. Matthäus 14, 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk gehen lassen hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und um Sie heute auf die Predigt etwas einzustimmen, habe ich einen kleinen Videoausschnitt aus dem Fernsehen mitgebracht.
Über das Wasser laufen konnte nicht nur Jesus. Wir können das auch. Das behaupten und zeigen drei junge Männer in einem Internetvideo, das momentan für Furore sorgt. Sie wollen eine neue Sportart erfunden haben. Liquid Mountaineering, also etwa Wasserbergsteigen. Geht das wirklich? Wir haben es ausprobiert.
Es sieht so einfach aus. Die jungen Männer kommen tatsächlich auf dem Wasser einige Meter weit, bis sie quasi einbrechen. Alles nur eine Frage der Technik, sagen die drei selbsternannten Erfinder der Trendsportart Mountain Liquineering. Man müsse nur wasserfeste Schuhe anziehen und in einem ganz bestimmten Winkel aufs Wasser treffen. Noch auf festem Boden versuchen wir, eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Sobald wir das Wasser erreichen, versuchen wir uns wie eine Nähmaschine zu bewegen. Die drei Läufer behaupten, Monate für den Sprint auf dem See geübt zu haben. Der erste Schritt ist der wichtigste. Dann merkten wir: Oh Gott, wir schaffen einen Schritt, wir schaffen zwei Schritte, drei Schritte. Wir bitten zwei von Deutschlands besten Sprintern auszuprobieren, ob sie übers Wasser laufen können.
Sie haben ja angesagt, man soll also auf dem Wasser in der Kurve laufen. Das sollte eigentlich auch möglich sein. Also so gesehen, wir werden auf jeden Fall auf dem Wasser laufen.
Kurze Zeit später sieht das Ganze nicht mehr so glücklich aus. Die Sprinter gehen kläglich unter. Die jungen Männer brauchen im Schnitt 10,5 Sekunden für 100 Meter. Doch für Jesus-Fähigkeiten reicht selbst das nicht aus.
Wir haben das mal errechnet und haben herausgefunden, dass ein Mensch mit der Masse von 85 Kilogramm beispielsweise ca. 160, 162 km/h schnell sein müsste. Und das ist schlichtweg unmöglich.
Unsere Sprinter müssten also in 10 Sekunden statt 100 Meter etwa 450 Meter hinlegen können, um Jesus gleich übers Wasser zu laufen.
Das heißt, das ist ein Fake?
Das ist ein guter Fake, aber ein Fake.
Die Jungs laufen immer dieselbe Strecke und immer am selben Punkt fallen sie ins Wasser.
Es könnte sein, dass die netten Jungs da eine Plexiglasplatte oder ähnliches runter geschraubt haben unter das Wasser oder irgendwie Holzbretter ausgelegt haben und die Kameraeinstellung so gemacht haben, dass man es nicht sieht.
Die angeblichen Macher des Videos sind nicht zu erreichen. Vermutlich ist der Clip ein Guerilla-Werbespot des Sportartikelherstellers, dessen Logo auffällig oft zu sehen ist. Übers Wasser laufen zu können, diese Fähigkeit bleibt wohl für immer Jesus vorbehalten.
Ein genialer Schlusssatz. Bleibt für immer Jesus vorbehalten, ja. Bis heute ist es unmöglich, auf dem Wasser zu gehen und alle Videos, die im Internet auftauchen, werden nach einer Weile dann als fake, als nicht echt entlarvt. Und Jesus verbringt hier ein Wunder, das bis heute nicht nachgemacht werden kann, nicht erklärt werden kann. Es bleibt schlichtweg übernatürlich oder, ja, göttlich. Und doch fängt die Geschichte ganz anders an. Jesus begegnet an mehreren Stellen total menschlich. Ganz zu Beginn steht: Jesus zwang die Jünger. Er zwang sie vorauszugehen. Direkt nach der Speisung der 5000 war das, hat er sie gezwungen, ins Schiff zu steigen und vorauszufahren. Und das ist irgendwie nicht so das typische Verhaltensmuster, wie wir uns vielleicht Jesus vorstellen. Denken wir vielleicht eher an einen Typ, der in sich ruht. Aber nein, Jesus war hier wirklich bewegt und zwingt sie ganz nach menschlicher Manier. Und die Frage bleibt, warum zwingt er die Jünger? Matthäus gibt dazu keine Antwort in dem Text. Aber bei Johannes in der Parallelstelle, da steht eben, dass nach diesem Speisewunder die Menge um Jesus herum so aufgebracht war, dass sie ihn zum König krönen wollten. Eben nicht geistlich, sondern ganz real zu einem politischen König. Und eine Interpretation ist, dass Jesus eben diese Gefahr gesehen hat, dass seine Jünger von dieser diesem Tumult angesteckt werden und vielleicht auch ihn in die Bredouille bringen. Jesus sieht die Gefahr und ergreift Vorsorgemaßnahmen. Eben auch wieder so eine ganz menschliche Eigenschaft. Und die dritte Stelle, wo es auch ganz klar, oder wo Jesus eben doch auch ganz menschlich ist, ist, dass er auf den Berg geht. Er geht auf einen Berg in der Nähe des See Genezareth, es gibt viele Berge. Wahrscheinlich war er auf einem der Berge oder Hügel, würde man vielleicht hier sagen. Und es war damals keine leichte Zeit für Jesus. Er wollte sich im Gebet stärken, mit dem Vater reden, der ihn vorbereitete für die Aufgabe, die für ihn vorgesehen war. Und immer wieder kamen Menschen mit Leiden, mit Krankheiten, mit Fragen zu ihm und Jesus hat ihre Not gesehen und sich um sie gekümmert. Zudem erfährt Jesus kurz vor dieser Stelle von der Ermordung von Johannes dem Täufer, was ihn sicherlich auch mitgenommen hat. Jesus, als er hier auf der Erde war, war eben keine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Kraftmaschine, die rund um die Uhr arbeiten konnte, sondern er war ein Mensch wie du und ich, der eben auch Ruhe brauchte. Und Jesus hat, das habe ich gerade schon gesagt, allen Grund, sich eine Pause zu gönnen, sich auszuruhen und er tut es nun auch. Und ich denke, wir können auch von Jesus als Mensch lernen, auch für unser Leben. Wir brauchen eben auch Ruhezeiten, zum Beispiel Sonntage, an denen wir uns ausruhen, an denen wir uns nicht mit dem Alltagsstress beschäftigen und an denen wir wie Jesus im Gebet zu Gott kommen. Nun aber von der Ruhe zum Sturm. Während Jesus auf dem Berg in Ruhe betet, zieht nicht weit davon ein gewaltiger Sturm auf. Vielleicht so wie der heute Nacht, falls jemand den mitbekommen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das normal ist hier in Schopfloch, aber ich habe den Wind richtig pfeifen gehört. Und es heißt spät in der Nacht, die Bibelausleger gehen von 3 bis 6 Uhr morgens aus und die Jünger haben bereits einen großen Teil ihrer Strecke hinter sich gelegt, als eben so ein enormer Sturm aufkommt, wo selbst die erfahrenen Fischer nicht wissen, wie sie damit klarkommen sollen. Und sie kämpfen mit aller Kraft, um irgendwie noch das Land zu erreichen, aber die Wellen und der Sturm wird immer schlimmer. Wir können uns das vielleicht auch gar nicht richtig vorstellen. Hier gibt es vielleicht auch Menschen, die den Nachnamen Fischer haben, aber Fischer, hier gibt es halt paar Bäche, paar Seen, aber so wirklich auf rauer See fischen tut von uns niemand. Und ich war einmal segeln mit Freunden und als das Segelboot dann so schräg lag, dass ich dachte, jeden Moment kommt Wasser rein, da habe ich es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Meine Freunde, die aus dem hohen Norden kamen, für die war das nur Spaß, sie fanden das toll, das gab ihnen den Adrenalinkick und für mich war es wirklich schon beängstigend. Und wir sind hier vermutlich eher Landratten, aber Lebensstürme, die haben wir alle. Ich denke, jeder im Raum kennt ähnliche Situationen, in denen wir überfordert sind, in denen wir wie vor meterhohen Wellen stehen. Und wenn Sie kurz in sich hineinhören, dann fällt Ihnen vielleicht auch etwas ein. Ein Prediger sagte mal, entweder du stehst in deinem Leben vor einem Sturm, du bist mitten in einem Sturm, oder du hast gerade einen Sturm hinter dir. Und ich finde, an dem Satz ist echt viel Wahres dran. Vielleicht geht es ihnen heute so, dass sie auch nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Vielleicht sind es Schulden, vielleicht ist es der Chef bei der Arbeit, der immer mehr Druck macht, obwohl man schon alles gibt. Vielleicht ist es Krankheit oder die Frage, wie es im Alter aussieht. Wer soll die Renten bezahlen? Wie sieht es in Deutschland in 20 Jahren aus? So große Fragen, vielleicht aber auch ganz alltägliche Fragen der Kindererziehung oder allgemein in unseren Beziehungen. Beziehungen, in denen es vielleicht schon lange auch Krach gibt, in denen wir uns Versöhnung wünschen, aber es nicht geschieht. Bei Petrus und den Jüngern war es wirkliche Überlebensangst. Sie würden untergehen und ertrinken, wenn es so weitergeht. Aber es ging eben nicht so weiter. Nun fangen sie auch an, Gespenster zu sehen. Körperlich sind sie völlig am Ende und jetzt auch noch psychisch. Doch oft läuft es so im Leben. Ein Unglück kommt selten allein und die Sorgen häufen sich und die Gefahr besteht, dass man nur noch aus Angst lebt. Mir persönlich ging es so, als ich während meinem Studium in Tübingen eine Prüfung nicht geschafft habe und mein Studiendekan dann meinte, ja, schauen Sie sich halt nach einem anderen Hauptfach um, alles nicht so schlimm, aber für mich ist ein Traum zerplatzt. Und neben dieser Herausforderung nun zu schauen, wie es weitergeht, kam natürlich sofort die Angst hoch. Was wird aus mir? Was denken vielleicht die anderen? Wie soll ich weitermachen, wenn eben mein Lebensplan nicht funktioniert hatte? Letzten Endes sind meine Frau und ich dann nach Liebenzell gezogen, wo ich weiter studieren konnte. Aber es war für uns ein großer Schritt ins Unbekannte, in neues Terrain. Wir mussten viel aufgeben, unsere Wohnung damals, aber auch unsere Familien, die beide auch in Nürtingen lebten, unsere Freunde. Viele Entscheidungen mussten getroffen werden und die Sorge, eben auch das Richtige zu tun, die war oft da. Also ich denke, jeder hat Lebensstürme. Und was mir im Gespräch mit anderen schon oft aufgefallen ist, dass eben gerade in diesen Lebensstürmen, in den Herausforderungen des Lebens, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass sie dann Gottes Gegenwart besonders gespürt haben. Und auch in aller Angst und Not der Jünger auf dem See gibt sich Jesus zu erkennen. Er sagt, ich bin's, ich bin da, fürchtet euch nicht. Und die Jünger können ihren Augen immer noch nicht trauen. Jesus, der hat uns doch vorgeschickt, der war doch auf dem Berg alleine. Wie kann es sein, dass er auf dem Wasser jetzt bei uns ist? Und ich finde es auch wirklich bemerkenswert. Jesus sah die Not der Jünger und war in ihrer Schreckenstunde zur Stelle. Und ich habe vorher gesagt, er hat die Grund genug gehabt, sich auszuruhen wahrscheinlich. Aber er war da und er ist zur Stelle in der Not der Jünger. Und er ist auch in unserer Not zur Stelle, so groß sie auch sein mag. Sagt diejenigen, die an ihm glauben und ihm nachfolgen, denen wird er beistehen in ihrer Not. Und das Schöne ist, Jesus ist nicht nur da, sondern er steht auch darüber. Er steht über den Wellen, er steht über den Ängsten und dem Sturm, in denen wir uns befinden. Jesus ist da, Gott ist da. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Petrus will zu Jesus und Jesus ruft ihn zu sich und Petrus wagt den ersten Schritt. Der erste Schritt ist entscheidend. Das kam vorher auch in dem Video kurz. Er schaut auf Jesus und bemerkt, er kann gehen und er läuft auf dem Wasser. Das muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein. Und einige Jünger haben vielleicht gedacht, dieser Petrus, der ist völlig durchgeknallt. Andere waren vielleicht froh, dass Jesus nicht zu ihnen gesagt hat, komm zu mir aufs Wasser. Aber Jesus, der wusste, dass Petrus nur wirklich verstehen wird, dass Jesus Gottes Sohn ist, wenn er es am eigenen Leibe erfährt. Wenn er erfährt, wozu der Glaube an Jesus befähigt. Und so eine dreistündige Vorlesung über die Gottessohnschaft Jesu, die hätte ihm als impulsiven Menschen wahrscheinlich gar nichts gebracht. Sondern er geht selbst den Schritt, er wagt den Glaubensschritt. Und ich denke auch unser Glaube, der lebt nicht nur, aber ich denke schon auch vom Erleben und nicht nur vom theoretischen Wissen. Und Petrus muss sein Boot, seinen Schutz verlassen, um eine Glaubenserfahrung zu machen. Wir können uns heute fragen, was sind unsere Boote, unsere Umstände, die uns abhalten vom Ruf Jesu? Und ich habe da gestern Abend 3 Boote gebastelt, mit meiner Frau zusammen. Das erste Boot, ich meine der Komfort oder die Komfortzone genannt. Wenn Jesus uns ruft, dann müssen wir alte Verhaltensmuster hinter uns lassen und ein Wagnis eingehen. Und wie es auch in der Geschichte von Petrus und Jesus deutlich wird, das Wasser ist nicht unsere Komfortzone als Menschen, sondern das Festland. Und ich habe das Tauchen für mich entdeckt. Ich tauche sehr gerne, aber ich kann mich noch gut an den ersten Tauchgang erinnern. Es hat wirklich viel Mut gekostet, sich mit 30 Kilo Ausrüstung ins Meer zu stürzen. Aber ich habe meiner Ausrüstung vertraut und meinem Tauchlehrer und habe es gewagt, habe diesen Schritt gewagt. Und was sich mir dann erschlossen hat, war eine komplett neue Welt mit wunderbaren Korallen und Fischen in den prächtigsten Farben. Und so wurde, ich habe meine Komfortzone verlassen und eine neue entdeckt. Die Unterwasserwelt wurde dann zur Komfortzone. Und ich denke, das ist ein Beispiel, aber wir müssen uns fragen, vertrauen wir Jesus, dass er uns überall trägt, auch außerhalb unserer Komfortzone? Und trauen wir ihm auch das Unmögliche zu? Das zweite Boot ist die Angst. Oft erwische ich mich dabei, dass ich mir was ausmale, etwas plane, irgendeine Idee habe und dann irgendwann aber auf die Umstände schaue und merke, dass es sowieso überhaupt nichts werden kann. Ich habe viel zu wenig Zeit, ich habe keine Mitarbeiter, habe vielleicht finanzielle Begrenzungen oder die Angst, völlig aus dem Raster zu fallen, ausgelacht zu werden oder kritisiert zu werden. Und ich denke, diese Ängste und Sorgen, die kommen oft, wenn wir, was wir so gerne tun als Deutsche, etwas planen. Oft denken wir dann auch zu klein von uns selbst. Was kann ich als Einzelner schon ausrichten? Auf mich hört eh keiner. Und dann kommen so Dinge hoch wie, ja, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich vielleicht doch nicht so ein allzu guter Christ. Ich kann nicht predigen, evangelisieren. Ich bin unmusikalisch. Und so geht es dann weiter. Aber letzten Endes sind es alles auch Lügen. Lügen des Teufels und wir sollten auch nicht drauf hören. Denn auch wenn du unmusikalisch bist oder es dir schwerfällt mit anderen Menschen, dann steht die Zusage, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich gebrauchen lässt, selbst wenn du was nicht kannst, du dich aber Gott zur Verfügung stellst, dann kann Gott Großes durch dich bewirken. Und das Entlastende ist auch, nicht ich muss etwas schaffen, sondern Gott könnte, was er vorhat, viel besser ohne mich. Aber er bereitet Dinge vor, weil er will mit mir, mit dir auf die Reise gehen, mit uns aufs Wasser gehen. Und das letzte Boot ist die Sünde. Jeder Mensch sündigt, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir kommen wohl nicht drum rum. Die Sünde, die wir nicht vor Jesus gebracht haben, ist wie eine schwere Last, die uns nach unten zieht und uns von Gott trennt. Und wenn wir, sagen wir, 30 Kilo sinnlose Steine im Rucksack haben, die machen das Boot schwer und machen es uns unmöglich, diesen Schritt aus dem Boot zu wagen, geschweige denn überhaupt aufs Wasser zu gehen. Sünde ist hinderlich. Aber der, der uns ruft, nämlich Jesus selbst, er ist für unsere Sünden gestorben. Und wenn wir sie vor ihn bringen im Gebet, nimmt er die Last ab, damit wir leichter leben können, aber auch, dass wir Glaubensschritte wagen können. Und Petrus, er geht unter, er sinkt. Ich finde es total lebensnah und viel menschlicher, dass er auch untergeht. Sicher, er hätte auch um das Boot spazieren können, um die anderen Jünger drumherum, schaut mal, was ich kann. Aber nein, er geht unter. Und auch wir Menschen, wir scheitern, wir sündigen. Aber Jesus nimmt den Sünder an. So wie er Petrus die Hand entgegenstreckt und ihn rauszieht, so will er auch uns retten. Und vielleicht sitzen Sie, sitzt du schon viel zu lange in einem der Boote. Und Jesus ist da, um uns zu helfen. Er streckt uns die Hand entgegen. Jesus war zur rechten Zeit bei seinen Jüngern, um sie zu retten, obwohl er eigentlich Ruhe gebraucht hätte. Und er ist auch heute da, um unsere Lebensstürme zu stillen. Und ermutigt uns, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, um dann gemeinsam mit ihm Neues zu wagen. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als all unsere Probleme. Du kennst jeden Einzelnen von uns und weißt, was ja unsere Lebensstürme sind. Und manchmal, da fühlen wir uns wie die Jünger auf der rauen See. Aber du warst damals da und hast uns auch zugesichert, heute da zu sein. Und ich bitte dich, stärk du unser Vertrauen darauf. Und ja, schenk uns Mut, Schritte im Glauben zu wagen. Ich danke dir für dein Wort und danke dir für deine Treue. Amen. Und wir singen das nächste Lied, die Strophen 4 und 5. Gemeinsam Fürbitte halten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, danke für dein Wort. Danke, dass du, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott bist. Und ich bitte dich, stärk du unseren Glauben, dass wir in unserem Alltag, in unseren Firmen, Schulen, Familien auf dich schauen können und Gutes durch dich bewirken. Ich bitte dich auch, wirke du in dieser Welt und speziell jetzt für unsere Regierung. Ich bitte dich, dass du ja, uns eine gute Regierung schenkst. Und ich möchte dich auch für alle Welt bitten, ja, wo Frieden und Abspaltung herrscht, dass du Frieden schenkst. Gib du auch den Geflüchteten Heimat. Und ich möchte dich speziell auch für alle Christen, die um deinen Namen Willen verfolgt werden, möchte ich bitten, dass du ihnen in ihrer Not beistehst. Amen. Und wir beten weiter das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
es so auch werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sie dürfen Platz nehmen und wir singen das Lied 954, die Strophen 1 bis 3. Ich bin bei dir, in dem kleinen Liederbuch.
So, jetzt kommen wir zu der Abkündigung. Zunächst ein ganz herzliches Danke an Sie, Herr Ackermann, für Ihre lebensnahe, tröstende und ermutigende Predigt. So, heute ist das Opfer für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO bestimmt. Und jetzt gibt es eine Einladung, die macht der Herr Dungmann. Gell?
Im Namen der Kirchengemeinde darf ich jetzt noch einladen ins Gemeindehaus zum gemeinsamen Mittagessen. Es gibt traditionell ein Superbuffet, kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ich würde schon rübergehen, aber Suppe ist nicht so meins, macht nichts, gibt auch ein großes Kuchenbuffet. Es ist für jeden was dabei. Es gibt keine festgelegten Preise. Im Eingangsbereich steht der Spendenkessel. Die Spende kommen dieses Mal der neuen Medientechnik im Gemeindehaus zugute. Okay.
Gut, vielen Dank. Das wollen wir nicht auslassen, gell? Es ist noch Suppe da und er hat ja bestätigt, dass man noch nicht im Zwei schon wieder Hunger hat, gell? Sondern so, dass es lange bis zum Festbar, gell? Gut. Das ist für einen Schwab wichtig, gell? So. Also. Dann heute Nachmittag ist von 14 bis 17 Uhr Sunday for Family in der Eugen Hornberger Halle. Da gibt es so Einladungszettel hinter. Und der Erwachsenenkreis trifft sich heute um 19 Uhr in der Pfarrscheuer in Oberiflingen. Dann herzliche Einladung zum gemeinsamen Reformationsgottesdienst am Dienstag. Das ist ja dieses Jahr aus Anlass 500 Jahre Reformation ein auch staatlicher Feiertag. Also Dienstag, Reformationstag, 10.15 Uhr. Gemeinsamer Gottesdienst in der Michaelskirche in Oberiflingen mit dem Pfarrer Matthias Steinhilber. Und am nächsten Freitagabend um 19 Uhr sind die Männer eingeladen zu einem Männervesper mit Luthertexten und Bierprobe in die Iflinger Halle in Oberiflingen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, lautet das Thema. Mit dabei sind Pfarrer Merkel von Aach. Er macht ja viele schwäbische Dinge auch, der Pfarrer Merkel und dann der Hartmut John von der Alpirsbacher Brauwelt. Man muss sich allerdings anmelden, das steht auch auf so einem Einladungszettel, den es zum Beispiel hinter gibt. Dann hier in Schopfloh ist wieder Gottesdienst am kommenden Sonntag um 9 Uhr mit dem Pfarrer Steinhilber. Bitte erheben Sie sich. Am nächsten Sonntag wird das Tier in der Bartholomäuskirche getauft, Anna Kugler und Emma Dungmann. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du hast den Eltern Christoph und Sabine Kugler und Thorsten und Carmen Dungmann diese Kinder geschenkt. Wir danken dir dafür und vertrauen sie dir an. Hilf Emma und Anna, dass sie Vertrauen fassen zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Amen. Jetzt singen wir die Liedstrophe 576, Meine Hoffnung und meine Freude. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Oh, jetzt habe ich noch was vergessen. Zu danken dem Posaunenchor, der jetzt gleich nochmal spielen wird, und dem Musikteam. Jetzt hören wir die Posaune.